Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung.
Künstliche Intelligenz kann Muster erkennen und analysieren und sogar mit uns sprechen. Freundlich und motivierend. Aber machen sinnvoll klingende Dialoge sie schon geeignet für therapeutische Anwendungen? Künstliche Intelligenz mag viele Aufgaben effizient erledigen, doch in der Psychotherapie stößt sie an Grenzen, und zwar nicht nur an eine. Trotzdem wird an Therapiebots geforscht. Und nicht wenige Menschen probieren aus, was die großen Sprachmodelle wie ChatGPT oder Gemini hergeben an Rat und Unterstützung, auch in psychischen Krisen. Lassen Sie uns heute gemeinsam darüber nachdenken, was passiert, wenn Mensch und Maschine aufeinandertreffen. Wenn Fragen gestellt werden, die besser im Rahmen einer Psychotherapie gestellt würden. Und wir schauen uns auch an, was die psychotherapeutische Beziehung von Mensch zu Mensch so besonders macht. Ich bin Christiane Zwick und zu Gast ist Niels Fritjof Töpfer. Er ist Psychoanalytiker und Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie mit dem Schwerpunkt tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie an der MSH Medical School Hamburg. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Töpfer, was würden Sie auch einem für therapeutische Zwecke zugelassenen KI-Chatbot niemals erzählen?
Was mir da sofort so einfällt, sind natürlich die ganzen Bedenken in Bezug auf Datenschutz. Und das ist auch jetzt, ne, auch wenn man es nicht in einem Psychotherapie-Kontext nutzt, natürlich eine Frage. Ne? Wann könnten irgendwann auch Daten, die man da einer KI preisgibt, für welche Zwecke verwendet werden? Ich glaube, deswegen würde ich mich auch generell eher zurückhalten mit sehr persönlichen Informationen.
Bis wohin geht's?
Ach, ich glaube, ich würde schon Namen von mir wichtigen Personen, so dass ich das auf die beziehen lässt. Ich glaube, das wäre mir schon zu viel.
Sie waren ja bestimmt auch neugierig. Haben Sie dann vielleicht auch einfach mal ChatGPT zu einem Fall befragt? Also quasi eine Fallgeschichte eingegeben?
Das war eine Vignette eines, ich glaube, 53-jährigen Patienten mit einer generalisierten Angststörung. Wir haben quasi damit begonnen, dass wir uns vorgestellt haben oder diesen Patienten, der sozusagen im Zentrum dieser Vignette stand und dann eben signalisiert haben, wir wünschen uns die Unterstützung jetzt von ChatGPT und haben dann erstmal unsere Beschwerden geschildert, beziehungsweise der Student hat das umgesetzt, wir haben es gemeinsam konzipiert gehabt. Genau, und es ist uns eben schon aufgefallen, wir mussten sehr viele, um überhaupt in so eine Art psychotherapeutisches Gespräch zu kommen, mussten wir selbst sehr aktiv nachfragen oder sozusagen ChatGPT sagen, was wir von der KI wollen. Und es wird sehr, sehr schnell eben ein Vorschlag gemacht, was man unternehmen könnte. Und dann mussten wir damit die Vorschläge ein bisschen differenzierter wurden, eben auch sehr viel Kontext erstmal zur Verfügung stellen. Und da ist die Frage, ne, ob PatientInnen das von sich aus eben auch so machen würden. Würden die jetzt erstmal einen langen Text sozusagen zur Verfügung stellen und wüssten sie auch, was sie da alles mit reinnehmen müssen, damit man ihnen gut helfen kann?
Eher nicht. Ich schätze mal, dieses Wissen ist schon ein professionelles. Was haben Sie noch beobachtet?
Man wird ein Stück weit mit Ratschlägen erschlagen. Es kommt eine ganze Liste an Möglichkeiten, was man unternehmen könnte. Und jetzt im Fall von ChatGPT, wo ich es ja selbst ausprobiert hatte, ist das auch noch eine durchnummerierte Liste. Das wirkt ein bisschen befremdlich. Zumindest stelle ich mir das vor, dass ich da befremdet wäre, wenn ich jetzt ein Patient oder eine Patientin wäre, die Hilfe sucht und dann eine nummerierte Liste erhält. Ne?
Wissen Sie noch, was da drin stand?
Die Vorschläge, die gemacht wurden, die haben durchaus Sinn ergeben, ja. Also von Entspannungsverfahren bis hin zu so umschriebenen Skills-Training, Verhaltensaktivierung, eben sehr doch eher verhaltenstherapeutisch orientiert. Genau, aber was mich als Psychoanalytiker interessiert hat, war, geht dieser Chatbot eben auch auf die Beziehung ein? Kann es sowas wie in der Übertragung arbeiten oder eine Übertragung identifizieren und dann gegebenenfalls auch deuten? Und genau, da haben mich natürlich die psychodynamischen Konzepte interessiert. Widerstand, Abwehr. Ich glaube, dass in absehbarer Zeit Chatbots in der Lage sein werden, zum Beispiel Abwehrmechanismen zu identifizieren, wenn man die Modelle gut genug trainiert. Was gibt es für Abwehrmechanismen? Wie sind die definiert? Wie können die sich äußern? Ich glaube, damit wird eine KI keine großen Probleme haben, aber diese nuancierte, tiefergehende Beziehungsarbeit, da ne, zum Beispiel die Arbeit Übertragung gegen Übertragung, ne, da sind Grenzen.
Es ist ja einfach total naheliegend, mal auszuprobieren, was eigentlich passiert, wenn man einen Fall in so ein Sprachmodell eingibt. Sie waren da vorsichtig und haben auch keinerlei Daten von realen Personen hier genutzt. Machen sie nicht, machen wir alle nicht. Und trotzdem, naja, es sind diese Modelle da. Irgendwann wird auch etwas für die Therapie konzipiert sein.
Sie sprechen da was total Spannendes an, weil ich mir vorstelle, dass ein Risiko dieser ganzen Entwicklung mit KI in der Psychotherapie und Chatbots, dass ein Risiko darin liegt, dass wir irgendwann einen Punkt erreichen könnten, wo man eher die KI fragt, als sich selbst sozusagen eine Meinung bildet oder ne, sozusagen auf seine eigene Intuition vertraut. Und Intuition, das ist ja auch was, was jetzt in dem Zusammenhang auch oft genannt wird, was sowas klassisch Menschliches ist, wo man davon ausgehen kann, dass das eben eine KI nie haben kann, weil das ja eine integrierte Lebenserfahrung ist. Und das wäre doch irgendwie auch bitter, wenn sich das so weiterentwickeln würde, dass wir irgendwann die KI fragen, um uns abzusichern und darüber aber vielleicht sozusagen auch verlernen, ja Unsicherheiten auch aushalten zu müssen oder eben selbst die Verantwortung übernehmen zu müssen. Das ist ja eben auch ein zentraler Bestandteil von jedem Psychotherapeuten oder jeder Psychotherapeutin. Wir haben das Privileg, dass man uns so viel Verantwortung gibt, aber das ist natürlich auch eine große Last. Und ich glaube, mit der Verantwortung müssen wir auch selbst umgehen. Das werden wir nie vollständig delegieren können. Ne? Nicht über Fragebögen allein nicht eine Diagnose uns ermitteln lassen können und eben auch nicht über eine KI uns sagen lassen, so sieht es gerade aus und so müsste es weitergehen. Und lassen Sie mich das vielleicht noch hinzufügen, dass sich da meine Auseinandersetzung mit KI und Psychotherapie auch ein Stück weit verknüpft und im Übrigen nicht nur für mich, sondern auch für andere. Das ist ja auch generell kritisch zu sehen an einer Psychotherapie, die weit überwiegend in der Forschung quantifizierend vorgeht, ja. Und wo dann, das wird ja jetzt auch schon so gehandhabt, man Feedback bekommt auf Grundlage von Sitzungsfragebögen, die zum Beispiel PatientInnen ausfüllen. Und ich persönlich würde mir auch keine Psychotherapeutin oder keinen Psychotherapeuten wünschen, der jetzt vor allem diesem quantifizierten Feedback so ein großes Gewicht beimisst, sondern eben ja selbst in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen und zu merken, wenn man gegensteuern sollte oder sich Hilfe holen sollte.
Auf jeden Fall. Ja, und dann ist ja auch die Quantifizierung schon längst am Laufen. Also dadurch, dass wir, siehe Quantified Self, alle möglichen Signale des Körpers ablesen lassen können, um dann uns erzählen zu lassen, was eigentlich mit uns los ist. Und da denke ich, das geht tatsächlich in diese Richtung, die Sie gerade beschrieben haben.
Und das ist natürlich sehr, sehr bitter, weil dann die Subjektivität und auch, da spricht man dann auch von der Autorschaft oder ne, von, ja, eigentlich sowas ganz Eigenem, dass man darüber vielleicht auch einbüßen würde, ne? Dass einem jemand anderes eine KI oder was auch immer sagt, was mit einem los ist und es ja eigentlich in der Psychotherapie zum Beispiel auch darum gehen sollte, dass die Person den Raum bekommt, um sich selbst auszudrücken, das eigene Narrativ sozusagen zu finden. Natürlich auch vielleicht ne, Narrativ auch wieder aufzugeben, aber genau, Raum hat, um sich selbst zu entwickeln und darzustellen. Und wenn einem das so vorgegeben würde, da hätte ich doch auch die Bedenken, da werden dann Menschen eben zu Objekten gemacht, ne, und nicht mehr als Subjekte behandelt, die das auch verdienen, so einen Raum zu haben, in dem sie sich ausdrücken und entfalten können. Ja,
da fallen dann einfach viele Dimensionen weg. Und was ich jetzt originell fand, Sie haben auch die Maschine als jemand beschrieben.
Ja, okay. Interessant, ja.
Ja, in Nexus von Yuval Noah Harari werden diese Kommunikations- und Informationsnetzwerke als eine eigene Art von Wesen beschrieben, die nicht menschlich sind, aber und auch gar nicht organisch, aber vorhanden. Und die können sich vermehren und bereits auf einiges in unserem Leben auch Einfluss nehmen. Also Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel über Kredite oder welche Musik wir als nächstes hören. Und das fand ich tatsächlich befremdlich und gleichzeitig, ja, da ist es ja so, dass wir irgendeine Art von Gegenüber haben. Was würden Sie sagen? Wie erleben Sie so ein im Wortsinn berechnendes Sprachmodell? Was ist das für eine Art von Gegenüber?
Ja, es ist insofern ja kein Gegenüber, als uns da niemand physisch gegenüber sitzt, was ja so ein integraler Bestandteil von Psychotherapie zum Beispiel wäre. Und deswegen, da würde schon die Frage aufkommen, wie bezeichnen wir das dann? Ist das dann ein Gegenüber? Was ist das? Es ist auf jeden Fall ein Interaktionspartner oder eine Interaktionspartnerin. Wir können mit diesem Interaktionspartner ins Gespräch kommen. Und um aber vielleicht nochmal auf diese physische Präsenz, die eben bei diesen Chatbots wegfällt, darauf nochmal kurz einzugehen, das habe ich in der Pandemie gemerkt, ja, welche Bedeutung doch auch physische Präsenz für Psychotherapie hat. Denn in der Pandemie ist es ja dann vorübergehend zumindest weggefallen. Ne? Viele von meinen KollegInnen und auch ich sind übergegangen zu telefonischen Sitzungen oder Sitzungen per Video. Und nicht nur ich, auch die PatientInnen haben einiges an diesen Remote-Sitzungen haben da einiges vermisst. Und ne, all das würde natürlich auch wegfallen bei einem KI-Chatbot als Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Und um einfach ein paar Beispiele zu nennen, die ich sehr eindrücklich so in dem Pandemie-Kontext fand, ist, dass PatientInnen mir eben rückgemeldet haben, naja, die Psychotherapiesitzung ist mehr als diese 50 Minuten. Da kommt die Anreise dazu. Ne, da stellt man sich innerlich vielleicht schon auf das ein oder man nimmt sich zumindest schon die Zeit, um überhaupt dahin zu kommen. Dann hängt man vielleicht nach den 50 Minuten der Sitzung noch ein bisschen nach. Und dass das aber alles integraler Bestandteil dieser psychotherapeutischen Erfahrung ist. Und da steckt ja auch eine Wertschätzung drin, dass sich ja zwei Menschen, sowohl die PatientInnen als auch wir als die Therapeutinnen, diese Zeit nehmen, diesen Raum dafür zur Verfügung stellen, in jeglicher Hinsicht einen Raum zur Verfügung stellen.
Ja, da wirkt so einiges. Und wenn Therapien online stattgefunden haben, es war ja doch der Mensch an der anderen Seite. Da hat einem jemand nicht in die Augen geguckt, sondern auf dem Bildschirm, aber der Mensch ist da und das entfällt ja da jetzt mit den KI-Bots. Mhm. Was interessiert Sie eigentlich an dieser Beziehung? Sie haben ja darüber geschrieben und was hat Sie da besonders interessiert?
Ich habe meinen Kommentar betitelt mit Chatbots in der Psychotherapie / Lernen am Modell? Fragezeichen. Und was ich da eben spannend fand, ne, Lernen am Modell, natürlich im KI-Kontext, da ist es ein Sprachmodell, mit dem man interagiert. Ne? Da lernt man dann an einem Modell, das nach einem Wahrscheinlichkeitsprinzip einem Antworten ausgibt und einfach, ne, auf sehr großen Datenmengen basiert. Oder lernt man, wie in der menschengeleiteten Psychotherapie, an diesem menschlichen Modell? Und was würde das sozusagen eigentlich umfassen? Und mich hat da eben als Psychoanalytiker sehr beschäftigt, dass wir in der psychodynamischen Psychotherapie ja darauf abzielen, dass PatientInnen insofern am Modell lernen, als sie quasi die analytische Funktion verinnerlichen. Das, ja, wofür die Analyse für sie steht und das, was sie von uns erleben, wie wir auf sie eingehen, wie wir mit ihren Problemen umgehen, dass sie das ein Stück weit verinnerlichen und dann eben auch mitnehmen können über das Ende der Analyse hinaus. Und wenn man sich diese Unterschiede des Lernens am Modell vor Augen führt, wird eben auch sehr deutlich, was KI-Psychotherapie und menschengestützte Psychotherapie jeweils kann, aber eben, ne, wo auch diese großen Unterschiede liegen. Das bedeutet ja nicht, dass das nicht sehr beeindruckend sein kann, was einem da rückgemeldet wird. Ja? Es beinhaltet zumindest das Risiko der Entfremdung, weil es nicht mehr die eigenen Worte sind. Es hat nicht mehr die eigene Struktur. Man hat es sich nicht selbst verfasst. Und da denke ich auch manchmal, die Bedeutung des Prozesses, ja, im Unterschied zu dem Ergebnis. Es wird einem vielleicht da ein tolles Narrativ ausgegeben, mit dem man vielleicht auch was anfangen kann, aber ist nicht das Entscheidende sozusagen, dieses Narrativ selbst zu entwickeln, zu hinterfragen, zu überarbeiten, zu differenzieren. Da geht es ja um sehr, sehr intime Aspekte, die per Definition deshalb einem ja auch oft sehr, sehr wichtig sind, sehr aufgeladen sind. Und wenn wir dann noch hinzunehmen, dass vulnerable Menschen, ne, PatientInnen mit psychischen Störungen, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass so eine Entfremdungserfahrung dann eben noch deutlich schwerwiegendere Konsequenzen eben auch haben kann. Ne?
Welche Bedeutung bekommt vor diesem Hintergrund die therapeutische Beziehung, die ja ein zentraler Bestandteil des Heilungsprozesses ist?
Genau. Das wissen wir ja, ne, aus unzähligen empirischen Studien und auch Meta-Analysen, wie entscheidend die therapeutische Beziehung ist. Und darauf hat sich natürlich dann auch das Augenmerk schnell gerichtet. Wie ist das mit der therapeutischen Beziehung in der KI-Psychotherapie? Und ich würde sagen, es gibt Formen einer therapeutischen Beziehung, die sich irgendwie auch auf den digitalen Kontext übertragen lassen. Also ein sehr verbreitetes Konzept der therapeutischen Beziehung geht ja auf Bourdin zurück und unterscheidet drei Komponenten. Und die kann man eigentlich auch relativ gut, und so wurde es eben auch gemacht, auf eine digitale therapeutische Allianz übertragen. Also ne, stimmt man überein in den Zielen, die es zu verfolgen gilt. Und ne, hat man ein ähnliches Verständnis, eine Übereinstimmung, was die Probleme gerade sind und mit welchen Mitteln man diese versucht zu überwinden. Und dann, das wäre aber wahrscheinlich die schwierigste Komponente, das nennt Bourdin die Bond, also die Bindung. Und da geht es auch um so Aspekte der Sympathie, ob man sich mag, ob man sich leiden kann. Und was man da natürlich sagen kann, ist, von Seiten der KI kann es diese therapeutische Allianz nicht geben. Die kann nie eine Sympathie empfinden für den Nutzer oder die Nutzerin. Aber die kann sich vielleicht einlassen, ne, auf die Mittel und auf die Ziele. Und deswegen gibt es sowas eben wie die User Perceived Alliance, die digitale therapeutische Allianz. Und die hängt im Übrigen auch ziemlich gut mit dem Erfolg von solchen KI-Psychotherapien zusammen. Also je höher diese digitale therapeutische Allianz eingeschätzt wird, umso wirksamer ist dann auch die KI-Psychotherapie. Aber da muss ich als Psychoanalytiker auch fragen, deckt das befriedigend ab, was wir mit der therapeutischen Beziehung eigentlich meinen? Ja, und da finde ich, ist dieses Konzept doch ein bisschen sehr stark ausgerichtet auf sozusagen eine Harmonie oder eben eine Übereinstimmung in der Beziehung. Es wurde auch gesprochen von einer technischen sozusagen Konzeption der therapeutischen Beziehung. Aber was wegfallen würde, aber ja ein ganz zentraler Bestandteil von psychotherapeutischen Prozessen ist, sind diese Prozesse von Bruch und Wiedergutmachung, Rupture und Repair, dass ne, man einen Konflikt hat und den Konflikt dann aber eben hoffentlich erfolgreich bearbeiten kann. Und dass wir wissen, dass Therapien, in denen diese Rupture- und Repair-Episoden vorkommen und eben erfolgreich Konflikte bearbeitet werden, dass die wirksamer sind als Therapien, in denen es solche Konflikte zum Beispiel nicht gibt. Und da wäre doch meine Frage, wie soll sich das auf den Kontext mit Chatbots in der Psychotherapie übertragen lassen, ja? Wie soll da ein Konflikt entstehen? Da wäre schon meine erste Frage, würde man da sozusagen dem Chatbot auch Vorwürfe machen, wie man sie vielleicht einer Therapeutin oder einem Therapeuten gegenüber?
Eher nicht.
Ich denke eben auch, dass das eher nicht der Fall wäre. Und das wäre dann ein Beispiel, wo etwas vermutlich in der KI-Psychotherapie wegfällt, was Therapie schon übergreifend als sehr relevant in der menschengeleiteten Psychotherapie eingeschätzt wird. Ne?
Es ist halt Nachahmung, Simulation. Und das zum Teil nicht mal, also jetzt bei den Sprachmodellen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, wie ChatGPT und Co., bei denen ist das ja so, worauf die sich beziehen, beziehungsweise was ihr Material ist, das kommt zum Teil ja nicht aus der wissenschaftlichen Literatur, sondern aus Filmen.
Ja.
Und Fernsehserien, und das ist ganz weit weg von der Profession.
Ganz wichtiger Hinweis, ne? Und man weiß gar nicht, woher das alles kommt. Gut, ne? Dann gibt es ja jetzt auch schon so spezialisiertere Chatbots, die entwickelt wurden. Da weiß man ein bisschen besser, wie die trainiert wurden. Genau, aber dann bleibt natürlich auch bei diesen selbstlernenden Algorithmen, bleibt dann die Frage, kann man vertrauen, dass die auch, ja, auch wenn sie weiter lernen, vernünftige Antworten da zur Verfügung stellen. Also da bleibt natürlich auch das große Fragezeichen beim Thema der Verantwortlichkeit. Ne? Wie kann man sicherstellen?
Ganz genau. Das hatte ich eben auch gedacht. Ne? Verantwortung, großes Thema.
Naja, und das ist dann natürlich auch die Abwägung in diesem KI-Psychotherapie-Kontext, hat man solche regelbasierten Anwendungen, wo man dann zwar relativ standardisieren kann, wie die Antworten aussehen, die werden aber insgesamt eher begrenzt sein, weil man sie eben festlegen muss im Sinne von Wenn-Dann-Regeln. Oder hat man eben diese selbstlernenden Modelle, da wird man dann eben diese Sicherheitsbedenken vielleicht nie voll ausräumen können. Ne?
Wir wissen also als diejenigen, die dann mit der Maschine interagieren, ja immer, es ist nur simuliert. Also da ist kein Gegenüber dahinter. Es ist eine Nachahmung, eine Simulation. Ich glaube, Sie haben das auch Mimikry genannt.
Genau, das kommt nicht von mir, ne, aber das ist sozusagen der Fachbegriff für das, was Sie ansprechen, für diese Simulation, für diese Nachahmung. Ne? Und dass da ja auch eine Täuschung mit einhergeht, so habe ich es ja auch beschrieben, ne? Je stärker sozusagen die NutzerInnen getäuscht werden, umso ja, größer ist dann zum Beispiel diese digitale Allianz. Ne? Aber genau, das basiert eben auf einer Täuschung.
Je stärker sie getäuscht werden, desto größer ist die Allianz?
Also unsere Bindung an solche Chatbots ist umso größer, je besser die uns vorspielen können, zum Beispiel empathisch zu sein, mitfühlend zu sein, teilzuhaben, sich einzulassen. Genau. Und deswegen, und, ne, je größer die Täuschung, umso größer unsere Bindung. Aber ja, das ist natürlich auch sehr kritisch zu sehen.
Ja, Täuschung bleibt Täuschung.
Absolut, genau. Und das kann ja für PatientInnen im Grunde, wenn man es jetzt mal sehr drastisch formulieren will, auch eine Retraumatisierung bedeuten. Ne? Also erneut die Erfahrung zu machen, man lässt sich ein, man ja, zeigt sich verletzlich und wird dann auf eine solche Art und Weise enttäuscht.
Was würden Sie sagen? Welches ist aus psychotherapeutischer Sicht die folgenschwerste Illusion, der sich Menschen beim Interagieren mit generativer KI hingeben?
Also ich glaube, um mich vielleicht einer Antwort anzunähern auf Ihre Frage, ich glaube, dass mein Einfall, ne, da ist der KI-Chatbot wie ein falsches Selbst. Dass damit ja einhergehen würde, falsches Selbst bedeutet, aufgrund einer enttäuschenden Beziehungserfahrung passt man sich dem Gegenüber an, um weitere Enttäuschungen zu vermeiden. Und das könnte ich mir vorstellen, könnte auch in einem KI-Psychotherapie-Kontext eintreten, dass man sozusagen sich so weit einlässt auf diese veränderte psychotherapeutische Erfahrung, dass man sich dann vielleicht mit seinen Erwartungen ein Stück weit zurücknimmt und eher an dem orientiert, was die KI eben auch leisten kann. Und das wäre ja auch eine Form von Anpassung, die man aber kritisch hinterfragen kann, wie immer, bei jeder Anpassung. Ne? Und das, also in unserem assoziativen Kontext, in dem wir uns heute in unserem Gespräch bewegen, ist jetzt, ne, die Singularität, die Subjektivität, die Autorschaft, das Einzigartige schon oft auch aufgetaucht und sozusagen die Entwicklung, die dem falschen Selbst hier entgegenstehen würde, das beschreibe ich ja auch in meinem Kommentar, das wäre ja die Vitalität, die Lebendigkeit, die Kreativität und eben irgendwie das Einzigartige. Und ich glaube, das ist eine, ja, das stelle ich mir vor, ein ganz wichtiger Punkt, den es zu bedenken gilt, wenn man über KI in der Psychotherapie nachdenkt, dass das eben sozusagen so Anpassungsmechanismen auch auslösen kann. Dass das dann irgendwie, ja, so ein bisschen nüchterner wird, das ist mein Anliegen, das könnte eine Lösung sein. Und da würde mir jeder Psychotherapeut oder jede Psychotherapeutin sicher zustimmen, dass das eine wahnsinnige Vereinfachung ja, von Psychotherapie wäre. Ne? Eine Verkürzung auf Anliegen, Output.
Ja, also die PatientInnen bekämen einfach sehr viel weniger auch an dem, was möglich ist zwischen Menschen.
Ja, und vielleicht muss ich das doch auch nochmal so bekräftigen. Allein die Erfahrung, da sitzt mir jemand gegenüber und gibt mir diese Zeit, gibt mir diesen Raum und nimmt teil, wenn ich sozusagen mein Leid ausbreite und wird quasi ein Zeuge. Er kann dieses Leiden bezeugen. Das lässt sich nicht auf den KI-Kontext übertragen. Auch dadurch werden eben Patientinnen dann zu Objekten gemacht, wenn man ihnen sozusagen abspricht, dass sie es verdienen, dass ein menschliches Gegenüber, da haben wir es wieder, das Gegenüber, ne, dieses Leid auch bezeugt und Anteil nimmt, was eine KI eben per Definition nicht kann. Sie kann es simulieren mit all den damit weiter verbundenen, auch schwierigen Konsequenzen.
Ja, das Reduzieren, das kommt ja noch in einem anderen Aspekt zu tragen. Große Sprachmodelle reagieren, der Name sagt es, auf Sprache. Wie viel Prozent würden Sie sagen, auch aus Ihrer Erfahrung als Psychoanalytiker, finden in der menschenbasierten Psychotherapie auf verbaler Ebene statt?
Ja, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den ich am kritischsten sehe in Bezug auf KI-Psychotherapie, ne? Nämlich die immense Bedeutung all dessen, was nicht sprachlich mitgeteilt werden kann oder noch nicht versprachlicht werden kann. Und auch, wie wir in der Psychotherapie ja dazu Konzepte entwickelt haben und damit eben auch arbeiten. Ne? Und ich glaube, das muss man sich schon auch vor Augen führen, welche Verstehenszugänge dann eben wegfallen würden. Also es würde zum Beispiel natürlich alles wegfallen, was über Körperhaltung, über Mimik vermittelt wird. Da könnte man sagen, gut, eine KI wird irgendwann auch in der Lage sein, wenn man das per Video macht, da irgendwie auch Mimik zu lesen. Aber was mich als Psychoanalytiker da interessiert, wäre sowas wie szenisches Verstehen. Wie soll sich sowas auf einen KI-Kontext übertragen lassen? Ich würde sagen, eben nicht. Und szenisches Verstehen, damit wäre ja eben gemeint, dass PatientInnen handelnd etwas zum Ausdruck bringen, was sie vielleicht noch nicht auf andere Weise uns mitteilen können, wo sie uns aber was ganz Wichtiges von sich mitgeben. Also in dem Kommentar, den ich geschrieben habe, habe ich das Beispiel erwähnt, dass ein Patient mich nach dem Ende einer Sitzung nach einem Pflaster gefragt hat. Da steckte einfach ganz viel drin. Das wird es, ne, man wird einen KI-Chatbot nicht nach einem Pflaster fragen und es wird da vielleicht auch nicht all das stattfinden, was in der Psychotherapie auch an den Rändern zum Beispiel von Sitzungen stattfindet, wo etwas auch gezeigt wird durch beispielsweise ein zu spät kommen, was dann ein Widerstand sein kann. Oder wenn kurz vor Ende der Sitzung erst ein ganz wichtiges Thema angesprochen wird, sodass dann eigentlich kaum noch Zeit bleibt, das Thema zu bearbeiten und wir als Psychotherapeutinnen dann aber eben merken, ah okay, hier ist offenbar etwas doch noch so ängstigend, dass es zwar angesprochen wird, aber bewusst so kurz vor Ende der Sitzung, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben. All solche Phänomene würden doch wegfallen in der KI-Psychotherapie. Und ich könnte eben eine ganze Reihe an weiteren Beispielen dafür noch anführen. Ne?
Mir fällt da allein ein, auch Weinen vorm Bildschirm.
Ja.
Wie fühlt sich das denn an?
Und da kann ich Ihnen auch noch eine Anekdote aus meiner psychotherapeutischen Praxis erzählen, an die ich eben auch oft gedacht habe, wenn ich über KI und Psychotherapie nachgedacht habe, nämlich, dass es ja die absolute Ausnahme ist, so würde ich vermuten oder davon ausgehen, dass wir als Psychotherapeutinnen so berührt sind von dem, was unsere Patientinnen erzählen, dass wir selbst weinen. Aber das kommt ja trotzdem vor. Und das ist für manche PatientInnen dann eine unheimlich starke und wenn man sie gut einordnen kann, auch eine unheimlich wichtige Erfahrung. Und ne, ich habe eben auch so eine Therapie gehabt, wo ich so berührt war an einer Stelle in einer Sitzung, dass die Patientin dann an meiner zittrigen Stimme eben gemerkt hat, wie stark ich von dem berührt bin, was sie mir erzählt. Das lässt sich nicht simulieren. Das war eine ganz wichtige Erfahrung für diese Patientin.
Ja, und tatsächlich auch eine emotionale Antwort.
Genau.
Denn das ist ja nicht vorstellbar, dass auf der anderen Seite, und wäre da inzwischen auch ein Video möglich, dass das sich okay anfühlt. Ich glaube,
man würde sich immer einfach alleine fühlen.
Genau. Und bei dem Thema, fehlt da nicht die emotionale Antwort? Dazu finde ich es auch noch ganz wichtig, sich mal vor Augen zu führen, wie in Psychotherapien Beziehungsdynamiken entstehen. Und dann kann man nämlich sozusagen auch noch mal drüber nachdenken, was dann wegfällt. Und jetzt spreche ich noch mal kurz als Psychoanalytiker. Denn es gibt bei uns das Konzept der Rollenübernahmebereitschaft. Oder man kann es auch weniger komplex formulieren, eine Übertragung sozusagen löst, eine Übertragung von Patientinnen, dass die eine Beziehungserfahrung im Hier und Jetzt der Therapie mit ihren Therapeutinnen wiederholen. Das löst in den Therapeutinnen als Antwort auf die Übertragung ja eine Gegenübertragung aus. Und es ist unvermeidlich, dass wir ein Stück weit die uns zugewiesene Rolle auch annehmen. Wir sollten das natürlich sozusagen reflektieren und wir sollten dann auch wieder zu unserer sozusagen technisch neutralen Haltung zurückkehren. Aber es gibt keine Therapie, würde ich argumentieren, in der man nicht ein Stück weit die ja einem zugewiesene Rolle übernimmt. Und das ist auch gut so, weil dadurch sozusagen reaktualisiert sich ja das zentrale Beziehungsgeschehen im Hier und Jetzt. Und es ist undenkbar für mich, dass eine KI jemals in der Lage sein wird, eine solche Rollenübernahmebereitschaft zu zeigen in diesem schwierigen Spannungsfeld zwischen, da gibt es diesen schönen Ausspruch, wer nicht verwickelt wird, spielt keine Rolle. Ja, also man muss sich ein Stück weit verwickeln lassen und gleichzeitig muss man in der Lage bleiben, mit den PatientInnen über diese Verwicklungen zu sprechen. Das wüsste ich nicht, wie das in einer KI-Psychotherapie aussehen sollte. Ne? Dieses tiefgehende sich einlassen auf eine Beziehung und aber auch dieses Verhandeln der Beziehung.
Ja.
Dass sozusagen wir in der Psychotherapie wollen, dass die PatientInnen eine intensive Beziehung zu uns entwickeln. Weil in dieser Beziehung sich alles spiegeln wird, was für die PatientInnen problematisch ist. Und dann muss man diese Beziehung eben auch sehr ernst nehmen. Und manchmal müssen wir als PsychotherapeutInnen da einen Schritt unseren PatientInnen voraus sein, die vielleicht dieser Beziehung noch nicht so viel Bedeutung geben können, aber für die letztendlich die Erfahrung, da ist jemand, der diese Beziehung so ernst und so wichtig nimmt. Diese Erfahrung ist für viele ganz wichtig. Da ist jemand, der setzt sich so ein für unsere Beziehung.
Es hat ja jede Technik bisher auch was in unserer Sprache zum Beispiel geändert. Allein also, wenn wir sagen, so mein Akku ist alle oder jetzt muss ich mal abschalten. Das ist ja seit der Computerära in unserem Wortschatz. Wahrscheinlich gibt es dann Ähnliches, wenn wir eine Weile jetzt mit der KI umgegangen sind. Und was denken Sie, wenn Sie jetzt von heute vielleicht mal hochrechnen in die Zukunft, was denken Sie, wie wirkt sich die Nutzung generativer KI auf unser Bild zwischenmenschlicher Beziehungen aus?
Ich glaube, da kann ich nochmal drauf zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass ich glaube, dass wir uns der KI ein Stück weit anpassen werden und dass es das kritisch zu reflektieren gilt, weil in dieser Anpassung an Spezifika im KI-Kontext eben vielleicht was genuin Menschliches verloren geht. Und dass wir uns sehr gut fragen sollten, worein wollen wir unsere Energie investieren? Oder zumindest sozusagen reflektiert diese KI-Nutzung zu begleiten. Und da denke ich, sind solche Anpassungsphänomene zu befürchten, dass wir uns der KI anpassen und nicht die KI uns so sozusagen zurechtschneidern, dass sie uns wirklich helfen kann.
Ja.
Und ich will es einfach auch unbedingt nochmal unterstreichen, dass das ja auch eine Chance für uns Psychotherapeutinnen jetzt an dieser Entwicklung oder an diesem Trend hin zu KI sein kann, klar zu machen, uns vor Augen zu führen, was ist eigentlich das Spezifische an der menschengeleiteten Face-to-Face-Psychotherapie von Angesicht zu Angesicht, um uns auch zu wappnen, auf diese Diskussionen, die ja zweifellos auf uns zukommen werden und wo, finde ich, wir PsychotherapeutInnen uns auch zu äußern sollten, ja, und uns an diesen Debatten eben auch beteiligen sollten. Und ich glaube, da kann diese KI-Entwicklung unseren Blick noch ein bisschen schärfen. Genau, wir haben einiges in unserem Gespräch schon gesammelt, ne? Also Handlungsdialoge. Das wäre etwas, wo ich sagen würde, das ist doch ziemlich begrenzt auf menschengestützte Psychotherapie, wo auch etwas sozusagen handelnd zum Ausdruck gebracht wird und man sich dann fragen kann, was haben wir denn da gerade ausgehandelt, dass man dann gemeinsam drüber nachdenkt. Szenisches Verstehen und Enactments, das fällt sozusagen in eine ähnliche Richtung. Dann das Arbeiten mit der Gegenübertragung. Das wird eine KI auch nie können. Sie wird vielleicht irgendwann in der Lage sein, eine Übertragung zu identifizieren, aber sie wird niemals eine echte emotionale Antwort im Sinne einer Gegenübertragung auf die Beziehungsentwürfe der PatientInnen erleben, ja, also genau, emotional.
Genau, es gehören dazu auch die Zumutungen und mal herausgefordert werden.
Genau, und das sind die Sachen, ne, die eben auch dazu gehören. Dieses, man sitzt sich gegenüber oder in der analytischen Psychotherapie liegt auf der Couch, man riecht sich, man sieht sich, man begrüßt sich zum Beginn der Sitzung, man verabschiedet sich zum Ende der Sitzung. Ist nicht ein Risiko der KI-gestützten Psychotherapie, dass das in einem übermäßigen Maße NutzerInnen-orientiert ist? Das heißt, NutzerInnen machen das, was ihnen besonders bequem erscheint. Und was wir jetzt gerade auch andiskutiert haben, ist, manchmal braucht es diese Zumutungen. Und das äußert sich ja dann bei PatientInnen oft als Widerstand. Und aber eine Psychotherapie ohne Widerstände kann nicht produktiv sein, weil über Widerstände regulieren PatientInnen sich ja auch und trotzdem geben sie sozusagen ihren PsychotherapeutInnen zu erkennen, da fällt mir etwas noch schwer, aber da lauert auch etwas, was wichtig sein könnte, dass es angesprochen wird.
Also was für uns jetzt interessant ist, ist tatsächlich auch diese Kontrastierung durch die KI und was da passieren kann und was da geht und was eben auch alles nicht geht. Was nur der Mensch kann, nur PsychotherapeutInnen.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben heißt Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.